Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Russische Panzerverbände kämpfen in Südossetien gegen georgische Truppen. Wir berichten über den Stand, über die Ursachen und über die Perspektiven dieses Konfliktes. Die SVP will den Rücktritt von Verteidigungsminister Schmid erzwingen mit der Blockierung von Rüstungsvorlagen. Eine neue Taktik und die Reaktionen darauf. Die UBS einigt sich mit der Staatsanwaltschaft in New York. Sie kauft Papiere im Wert von fast 20 Milliarden zurück. Wir fragen, mit welchen Folgen? In Peking werden die Olympischen Sommerspiele mit einer eindrücklichen Show eröffnet. Was wird hier für wen inszeniert? Und Frauen sind die wehrlosesten Opfer von AIDS, sagt Annie Lennox in Mexiko und bringt ein Riesenproblem auf den Punkt. Echo der Zeit am Mikrofon Kaspar Selger mit den Nachrichten Ursula Vogler.
Der Konflikt um Südossetien ist eskaliert. Die georgische Armee hat in der Nacht die südossetischen Widerstandskämpfer angegriffen und vor ein paar Stunden hat sie angeblich auch das Zentrum der südossetischen Hauptstadt Tsinchalvi angenommen. Die Gefechte forderten auf beiden Seiten zahlreiche Tote und Verletzte. Peter Giesling.
Die Lage ist äußerst unübersichtlich. Was Georgien darstellt, wird von Russland umgehend in Abrede gestellt und umgekehrt. Es ist beispielsweise unklar, inwieweit russische Militärs auf georgisches Territorium eingedrungen sind. Als erwiesen gilt, dass bewaffnete Freiwillige aus dem russischen Nordossetien Richtung Südossetien unterwegs sind. Ein Journalist der Agence France-Presse berichtet seinen eigenen Beobachtungen zufolge von 30 russischen Panzern, welche sich von Wladikawkas in Südrussland aus durch die Tunnelverbindung Richtung Tsinchalvi bewegten. Die georgische Seite spricht gar von 150 gepanzerten russischen Fahrzeugen. Nach Darstellung Georgiens haben zudem russische Kampfflieger die georgische Militärbasis Vasiani bombardiert. Zudem habe die georgische Luftabwehr 2 russische Flieger abgeschossen. Politiker aus der ganzen Welt rufen zur Besonnenheit auf. Georgiens Präsident Michail Saakaschwili aber wird derweil alles daran setzen, in Südossetien möglichst unumkehrbare Fakten zu schaffen. Eine allfällige Rückeroberung Südossetiens könnte für ihn auch eine Vorstufe zur erhofften Rückeroberung der anderen innergeorgischen Teilrepublik, jener von Abchasien, sein.
Bundesrat Samuel Schmid hat auf den erneuten Angriff der SVP reagiert. In einer schriftlichen Medienmitteilung bezeichnete der Verteidigungsminister die Forderungen der SVP als, Zitat, politische Erpressung. Zuvor hatte die SVP verlangt, Samuel Schmid müsse zurücktreten. Ansonsten wolle sie verschiedene Rüstungsprojekte verhindern. Außerdem erhalte die Armee vorübergehend keine neuen Gelder mehr. FDP, CVP und BDP reagierten mit Unverständnis auf diese Forderung. Uneinig sind sich Linke und Grüne. Verschiedene von ihnen wären bereit, durch eine Allianz mit der SVP Rüstungsprojekte zu Fall zu bringen. Auf der anderen Seite besteht aber die Befürchtung, dass nach einem allfälligen Rücktritt von Samuel Schmid ein SVP-Hardliner in den Bundesrat gewählt würde. Die mutmaßlichen Schweizer Atomschmuggler Tinna bleiben in Untersuchungshaft. Dies hat das Bundesgericht entschieden und das Gesuch um Haftentlassung der beiden Ostschweizer Ingenieure abgewiesen. Dass der Bundesrat Akten aus den Verfahren gegen die beiden Brüder vernichten ließ, ändere nichts am dringenden Verdacht, dass die Tinnas zugunsten Libyens Atomtechnologie geschmuggelt hätten. Ferner hält das Bundesgericht fest, nach Einschätzung der Bundesanwaltschaft habe der Bundesrat die Tinna-Akten auf Drängen der USA vernichtet. Die Brüder Tinna hätten nachweislich mit dem US-Geheimdienst CIA zusammengearbeitet. In einem Vergleich mit der New Yorker Staatsanwaltschaft erklärt sich die UBS bereit, umstrittene Wertpapiere, sogenannte Auction Rate Securities, im Wert von 19,4 Milliarden Dollar zurückzukaufen. Die Großbank hat in der außergerichtlichen Vereinbarung außerdem zugestimmt, eine Buße von insgesamt 150 Millionen Dollar zu zahlen. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr.
Der Vergleich mit der UBS folgt kurz nach einer ähnlichen Einigung der größten amerikanischen Bank, der Citigroup, und der Bank Merrill Lynch mit der New Yorker Staatsanwaltschaft. Bei zahlreichen weiteren Banken, unter anderem auch bei der zweiten Schweizer Großbank Credit Suisse, steht eine Vereinbarung noch aus. Die amerikanischen Behörden hatten den betroffenen Banken vorgeworfen, vermeintlich sichere Wertpapiere in betrügerischer Weise vermarktet und verkauft zu haben. Marktbeobachter gehen davon aus, dass bei diesem nun vereinbarten Rückkauf die UBS rund 900 Millionen Dollar abschreiben muss. Bislang hat die UBS im Zusammenhang mit der weltweiten Kreditkrise bereits Abschreibungen von rund 40 Milliarden Franken bekannt gegeben. Für das erste Halbjahr 2008, dessen Abschluss die UBS am kommenden Dienstag vorlegen will, wird mit weiteren Abschreibungen von rund 6 Milliarden Franken gerechnet. Die finanziellen Folgen für den nun erzielten Vergleich sind darin schon eingerechnet.
In Peking hat der chinesische Präsident Hu Jintao die Olympischen Sommerspiele als eröffnet erklärt. Zuvor gab es eine rund vierstündige, farbenprächtige Feier im neuen Nationalstadion. Von dort berichtet Bernhard Scher.
Den 91.000 Zuschauern und 11.000 Athletinnen und Athleten im Olympiastadion und dem 4 Milliarden Publikum vor den Fernsehschirmen demonstrierte China eine Eröffnungsfeier, die glanzvoll und grandios war. Die Chinesen zeigten, dass sie die Künstler der Show und die Meister des Feuerwerks sind. Vor den Augen der Politprominenz wie George W. Bush, Wladimir Putin und Nicolas Sarkozy und dem Bundespräsidenten Pascal Couchepin inszenierte der bekannte chinesische Filmregisseur Zhang Yimou ein Spektakel der Spitzenklasse. In farbenfrohen Kostümen haben 20.000 Personen die Geschichte und Kultur Chinas bunt und vielfältig aufgerollt. Immer wieder im Mittelpunkt standen die vier Erfindungen Chinas. Das Schießpulver, das Papier, die beweglichen Lettern und der Kompass. Angeführt von Fahnenträger und Geburtstagskind Roger Federer war die Schweiz während der Parade der Nationen das 184. der 204 Länder, die ins Stadion einmarschierten. Um 23.40 Uhr dann der Höhepunkt der Feier. Der chinesische Staatspräsident Hu Jintao erklärte die Olympischen Spiele als eröffnet. Kurz vor Mitternacht wurde über der Stadt ein Feuerwerk gezündet mit 29.000 Böllerschüssen und Raketen. Alle Grenzen gesprengt hat das Sicherheitspositiv. Die Eröffnungsfeier wurde von 30.000 Soldaten und Polizisten überwacht.
Bernhard Scher. Die Sozialdemokraten Österreichs, die SPÖ, gehen mit einem neuen Chef in die Parlamentswahl Ende September. Werner Faymann tritt die Nachfolge des scheidenden Parteivorsitzenden Alfred Gusenbauer an. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.262 Punkten plus 1,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.628 Punkten plus 1,7%. Der Euro wird zu einem Franken 62,54 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,811. Das Wetter bis morgen Samstagabend. Im Norden ist es am Vormittag noch bewölkt, stellenweise fällt wenig Regen oder Nieselregen. Später wird es überall sonnig. Die Temperatur erreicht rund 24 Grad. Im Süden und im Wallis ist es meist sonnig, die Temperaturen steigen im Tessin auf 29 Grad. Ab und zu wird es bewölkt und die Temperatur erreicht überall rund 28 Grad.
Viel Lärm um wenig Land. Georgien und Russland bekriegen sich um Südossetien, aber wohl nicht nur darum. Großer Angriff auf den bösen Mann. Die SVP will jetzt den Skalp von Samuel Schmid mit sehr umstrittenen Mitteln. Gigantischer Freikauf der UBS, 20 Milliarden Dollar, um einen Vorwurf loszuwerden. Kann die Bank sich das noch leisten? Das große Spektakel der Spitzenklasse, die Show von Peking und die Frage, für wen vor allem? Große Diskussionen über künstlerische Projekte. Wann sollen Filme Geld vom Bund bekommen? Eine Debatte in Locarno. Eine laute Stimme gegen das stille Leiden. Annie Lennox bringt das Thema AIDS auf den Punkt. Und Truckstop. Begegnungen in Kentucky auf dem Weg nach Kansas im Echo der Zeit. Einmal mehr führt der Streit zweier Nachbarn um einen vergleichsweise kleinen Flecken Erde zu einem größeren Konflikt. Georgien legt sich mit Russland an, oder umgekehrt, wie es der georgische Präsident Saakaschwili sagt. Russland führt einen Krieg gegen uns auf unserem Territorium. Und weiter, sagt Saakaschwili an die Adresse Amerikas.
Wake up. Wake up. This is what is happening now. It's not about Georgia. It's about the basic values the West has. The basic values the US has always preached us.
Der georgische Präsident Saakaschwili mahnt die USA, sie sollten aufwachen. Georgien stehe auf ihrer Seite Und jetzt gehe es um die amerikanischen Werte, Freiheit, Demokratie, die hier zu verteidigen seien, gegen die Russen. Umgekehrt geht auch der russische Außenminister Lavrov sehr weit und behauptet, georgische Truppen betrieben in Südossetien ethnische Säuberungen. Bei mir im Studio war unser Moskauer Korrespondent Peter Gisling. Ich fragte ihn, stehen Russland und Georgien im Krieg?
Ja, zwar in einem regional begrenzten Krieg eben in der Republik Südossetien, aber man muss leider tatsächlich von einem Krieg sprechen.
Und wo steht man in diesem Krieg? Heute ist einiges passiert, wenn Sie uns einen kurzen Überblick geben können.
Es ist sehr viel passiert. Der georgischen Armee ist es im Verlauf des Tages offenbar gelungen, die südossetische Hauptstadt Zrinvali einzunehmen. Es ist offenbar dabei auch zu massiven Zerstörungen gekommen. Es gab viele Verletzte, viele Tote. Gleichzeitig aber, das weiß man, sind nun aus Russland von Nordossetien her durch die Tunnel- und Straßenverbindung, die nach Zrinvali führt, russische Panzer unterwegs Richtung Zrinvali. Ein Journalist der Agence France-Presse sprach von 30 Panzern, Georgien spricht von 150 gepanzerten russischen Fahrzeugen. Und es ist bloß eine Frage der Zeit noch, dass es jetzt zwischen diesen Panzern und der georgischen Armee zu Gefechten kommen wird.
Und worum wird denn da eigentlich gestritten?
Ja, um Südossetien, das ist eine kleine Republik innerhalb Georgiens, deren Bewohner sich vor 16 Jahren unabhängig erklärt haben. Südossetien ist für Georgien mehr von einer symbolischen Bedeutung. Und für den georgischen Präsidenten Saakaschwili scheint es mir vor allem eine Frage des Prinzips zu sein, dass er die Kontrolle über diese bislang autonome Teilrepublik wieder zurückerlangen möchte.
Sie waren selber verschiedentlich in der Gegend, Sie kennen das Gebiet. Wie muss man sich dieses Gebiet Südossetien vorstellen?
Das liegt unmittelbar am Südkamm des Kaukasus. Am Kaukasus selbst, am eigentlichen Bergkamm, ist es natürlich sehr, sehr gebirgig mit Schluchten und so weiter, sehr wild, Wildwasserflüsse und so weiter. Und dann Richtung Landesinnere ist Südossetien vor allem landwirtschaftlich geprägt. In Georgien wachsen ja auch Zitrusfrüchte, das ist eine sehr, sehr fruchtbare Landwirtschaft. Aber es gibt keine großen Industriebetriebe dort.
Nun ist die Hauptstadt, Sie haben es gesagt, offensichtlich unter der Kontrolle georgischer Truppen, mindestens noch, russische Panzereinheiten rollen an. Wovon muss man ausgehen? Wie wird sich dieser Konflikt weiterentwickeln?
Das ist schwer voraussehbar. Es wird nun ziemlich sicher eben zu weiteren Kämpfen kommen zwischen den russischen Panzern, von denen wir gesprochen haben, und der georgischen Armee, welche sich zur Wehr zu setzen versucht.
Es gibt ein zweites Gebiet in Georgien, das ebenso umstritten ist. Die Rede ist von Abchasien. Man liest jetzt, dass sehr schnell der Funke dorthin überspringen könnte. Und da ging es dann noch um mehr, vermute ich.
Das ist meine Befürchtung tatsächlich, dass jetzt auch in Abchasien, wo es um ähnliche Grundfragen geht, ein blutiger Konflikt losgetreten werden könnte. Und wenn das geschieht, hätten wir es tatsächlich mit einem äußerst gefährlichen Brandherd zu tun.
Abchasien ist strategisch wichtiger.
Sehr viel wichtiger, liegt am Schwarzen Meer, verfügt über Meeranbindung, also ans Schwarze Meer, und auch über eine wichtige Eisenbahnverbindung zwischen Südrussland und dem übrigen Georgien.
Saakaschwili ruft die Amerikaner an, über CNN sagt, wacht auf, es geht um die Freiheit und westliche Werte, wir brauchen euch. Ist es denkbar, dass das ein geopolitischer Konflikt wird?
Saakaschwili erfreut sich einfach der praktisch fraglosen Unterstützung durch die Amerikaner, jedenfalls durch die Amerikaner unter ihrem derzeitigen Präsidenten George W. Bush. Und er möchte Georgien auch in die NATO führen. Die Amerikaner haben auch etwa 1000 Militärberater stehen in Georgien, und er erhofft sich sicher diese Unterstützung durch die Amerikaner. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Amerikaner direkt militärisch jetzt im Kaukasus eingreifen werden.
Einschätzungen unseres Moskau-Korrespondenten Peter Gisling. Führung abtreten, Auftrag klären, Sicherheit unseres Landes gewährleisten. Unter diesem Titel hat heute die SVP den Druck auf Verteidigungsminister Schmid erhöht. Und sie droht, der Verteidigungsminister müsse gehen, tue er das nicht, gebe es für die Armee kein Geld mehr, jedenfalls nicht mehr mit der Zustimmung der SVP. Bundesrat Schmid sieht darin eine politische Erpressung. Die anderen Parteien nehmen das gelassener und wundern sich ob der Taktik der SVP. Und innerhalb der SVP herrscht offenbar wieder einmal Uneinigkeit. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
1 Million dort, 1 Million da. In Armeeangelegenheiten geize die SVP eigentlich nicht, sagt der grüne Parteipräsident Ueli Leuenberger.
Die SVP ist ja eine wirkliche Stahlhelm-Fraktion, was die Armee angeht. Man kann ja nicht genügend Geld ausgeben für gewisse Rüstungsprogramme normalerweise.
Heute jedoch muss sich die armeefreundliche SVP-Spitze im argumentarischen Spagat üben, denn die SVP muss erklären, warum gerade sie der Armee die Gelder vorübergehend verwehren will. Fraktionspräsident Kaspar Bader.
Ja, die SVP steht zu einer starken Armee. Und weil wir eine starke Armee wollen, wollen wir, dass sie auch einen klaren Auftrag, klare Ziele und auch eine klare Strategie hat. Und dies ist heute nicht gegeben wegen der Führungslosigkeit und Orientierungslosigkeit an der Spitze der Armee. Und solange diese Missstände nicht behoben sind, wird die SVP die Sistierung sämtlicher Rüstungskredite, aber auch der Kredite für militärische Bauten beantragen.
Das heißt, Bundesrat Samuel Schmid muss zurücktreten, ansonsten gibt es kein Geld für die Armee. In einer schriftlichen Stellungnahme meinte Schmid, die Armee und das VBS würden von der SVP als Geisel genommen, so der Verteidigungsminister in seiner Verteidigungsschrift. Rückendeckung erhält der ehemalige SVP-Bundesrat von SVP-Ständerat und Sicherheitspolitiker Alex Kuprecht. Dieser zeigt sich überrascht ob der SVP-Taktik.
Ich gehe davon aus, dass das eine Art Erpressungsversuch ist gegenüber Herrn Bundesrat Schmid. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates hat seinen Rücktritt nicht gefordert und ich teile diese Haltung. Ich glaube, ein Rücktritt zum jetzigen Zeitpunkt wäre nicht korrekt und ich bin auch der Überzeugung, dass es keinen Sinn macht, Personalpolitik mit Finanzpolitik und Sachpolitik zu vermischen.
Gegen diese Vermischung ist Kuprecht auch, weil er weiß, dass sich Dritte über den Streit zwischen der SVP und Bundesrat Schmid freuen werden. Die Grünen beispielsweise, die das Rüstungsprogramm aus Überzeugung ablehnen und selber einen Bundesratssitz anstreben, aber auch die SP, könnte von diesem Kleinkrieg profitieren. Stichwort Beschaffung neuer Kampfflugzeuge. Vizepräsidentin Ursula Wies sagt,
wenn die SVP mithilft und gegen ihr eigenes Programm, weil bisher wollte immer die SVP diese Kampfflugzeuge haben, sollte sie aber da jetzt einfach aus Stänkerpolitik gegen Samuel Schmid dann mit uns stimmen, dann kommt uns das sicher gelegen.
Der Angriff der SVP auf Bundesrat Schmid könnte also vor diesem Hintergrund wichtige Armeegeschäfte in Frage stellen. CVP-Präsident Christoph Dabele sagt dazu,
ich finde das schon etwas komisch, wenn die SVP plötzlich die Armee völlig kaputt macht. Also, dass sie wirklich die grösste Fan von der Armee. Die Schweiz braucht eine Armee, die glaubwürdig ist. Aber dass die SVP jetzt plötzlich die Partei ist, die Armee will total fertig machen, ich finde das wirklich total daneben. Also, die Institution so zu destabilisieren, ist wirklich verantwortungslos.
Verantwortungslos und vielleicht am Schluss auch ohne Erfolgsaussichten. FDP-Parteipräsident Fulvio Pelli prophezeit,
ein Rücktritt, weil die SVP das verlangt, wird nicht stattfinden.
Dem hingegen stelle die SVP mit ihrer Taktik die Armee und deren Reform als Ganzes in Frage. Ist es das wert? SVP-Ständerat Alex Kuprecht sagt nein.
Das ist meines Erachtens eine sehr gefährliche Strategie, die aus meiner persönlichen Sicht nicht zu dem Ziel führt, den die SVP möchte.
Vielleicht gefährdet die SVP mit ihrer Taktik am Schluss nämlich weniger Samuel Schmid als vielmehr sich selber und ihren Ruf als verlässliche Partnerin der Armee.
Pascal Krauthammer aus dem Bundeshaus. Nach den US-Banken Citigroup und Merrill Lynch hat sich jetzt auch die Schweizer Grossbank UBS mit dem New Yorker Staatsanwalt Andrew Cuomo geeinigt, zu einem enormen Preis. Die UBS kauft für 19,4 Milliarden Dollar Wertpapiere zweifelhaften Werts von den Anlegern zurück. Und sie bezahlt eine Buße von 150 Millionen Dollar, im Vergleich fast schon ein Klacks. Angesichts der nach wie vor fragilen finanziellen Situation der UBS stellt sich die Frage, ob diese jüngste Nachricht gut oder schlecht ist für die UBS. Rainer Bohrer.
Zu den 19,4 Milliarden Dollar in New York kommen noch 3,5 Milliarden in Massachusetts. Alles in allem rund 23 Milliarden Dollar kostet es die UBS also, eine weitere Großbaustelle im Zusammenhang mit der US-Immobilienkrise zu eliminieren. Dies gab ein Sprecher des Staatssekretärs von Massachusetts vor kurzem bekannt. Im Markt der sogenannten Auction Rate Securities wurden langfristige Obligationen von meist soliden Schuldnern wie Staaten und Gemeinden kurzfristig über Auktionen gehandelt. Im Februar brach der Handel mit diesen Papieren zusammen, sodass die Anleger ihre Papiere nicht mehr verkaufen konnten. Dieser Markt zog nicht nur die großen institutionellen Anleger, sondern auch viele reiche Privatanleger an. Weshalb der New Yorker Staatsanwalt Andrew Cuomo in seiner Anklageschrift gegen die UBS von 50.000 Geschädigten sprach. Besonders ins Visier der Justiz geriet die UBS, weil sie diese Papiere noch verkaufte, als der Markt faktisch zusammengebrochen war, kritisierte Staatsanwalt Andrew Cuomo gestern an einer Medienkonferenz.
UBS also continued the fraud after the auctions were failing. They continued to sell the auction rate securities.
Jetzt hat sich Andrew Cuomo mit der UBS also geeinigt. Fragt sich nun, wie die zusätzlichen 19,4 Milliarden Dollar die eh schon angespannte Finanzlage der größten Schweizer Bank beeinflussen. Gewisse Zeitungen spekulierten bereits über weitere Abschreibungen in der Höhe von mehreren Milliarden Franken. Das scheint sich in diesen Größenordnungen nicht zu bestätigen. Die Obligationen, mit denen diese Auktionen durchgeführt wurden, behalten ihren Wert. Es sind meist solide Schuldner, wie eben Staaten oder Gemeinden, die das Geld am Ende der Laufzeit wieder zurückzahlen werden. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die UBS knapp 1 Milliarde Dollar abschreiben muss. Dies wird das Halbjahresergebnis, das die Grossbank am Dienstag vorlegt, kaum negativ beeinflussen. Bereits Anfangs Juli hat die UBS bekannt gegeben, dass man für das zweite Quartal ein leicht negatives oder ausgeglichenes Resultat erwartet. Allerdings war in dieser Vorhersage auch eine Steuergutschrift von rund 3 Milliarden Franken mit einberechnet. Auch das Reservepolster der UBS, die Eigenkapitalquote, dürfte damit nicht in größerem Umfang weiter sinken. Eine neue Kapitalspritze drängt sich deshalb mit großer Wahrscheinlichkeit nicht auf. Das heißt also, die UBS scheint in Sachen Auction Rate Securities mit einem blauen Auge davon zu kommen.
Wirtschaftsredaktor Rainer Bohr. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Olympia, eine Eröffnung von chinesischen Dimensionen, riesig. Filmförderung, eine neue Politik, umstritten. AIDS, eine Frau, umschreibt das Problem, Annie Lennox. Und On the Road Again, Going West, unsere Serie aus den USA. Immer diese Eröffnungszeremonien. Jede Tonmeisterschaft, jedes Schwingfest fängt so an. Die Eröffnungszeremonien-Epidemie hat zu einer Eröffnungszeremonienallergie bei vielen geführt. Wenn auch Sie dazu gehören und die heutige Veranstaltung in Peking bewusst ausgelassen haben, ich kann Sie gut verstehen, aber schauen Sie heute Abend trotzdem eine Wiederholung an. Das war jetzt wirklich etwas sehr Spezielles. Peter Achten in Peking, wie würden Sie das beschreiben? Was hat man uns da gezeigt?
Heute hat es der berühmte chinesische Filmregisseur Zhang Yimou geschafft, was eigentlich die Chinesen wollten, nämlich chinesische Kultur zu vermitteln. Inhaltlich gesprochen sind das all diese Erfindungen, die China bis zum 15., 16. Jahrhundert dem Westen haushoch überlegen gemacht haben. Und heute, und das ist eigentlich der Punkt, sind die Chinesen wieder eine große Macht. Sie können mit dem Westen gleichziehen. Das ist eigentlich die Botschaft, die heute rüberkommen musste. Und das hat Zhang Yimou geschafft, denke ich.
Es wurde dargestellt mit riesigen Bildern und das mit Hightech-Mitteln auf der einen Seite, mit ganz traditionellen Mitteln auch.
Genau, sowohl die Tradition wurde gezeigt, als auch, was heute eigentlich China leisten kann. Im Mittelpunkt steht aber ein philosophisches Konzept des Konfuzius. Und dieses Konzept heißt, ist es nicht ein Glück, Freunde zu haben, die von weit her kommen.
Man ist es ja gewohnt, dass eine große Inszenierung gemacht wird von vielen Leuten, die sich sehr synchron bewegen und schöne Effekte auslösen. Aber hier war ja alles 10 oder 100 Mal größer. Und auch wahnsinnig viel präziser. Es hatte etwas fast Maschinelles und trotzdem haben die Leute gestrahlt. Ist das etwas spezifisch Chinesisches oder war das einfach inszeniert?
Nein, das hat sehr viel mit der chinesischen Kultur zu tun. Die Chinesen, die definieren sich zuerst mal über die Gruppe und nicht wie wir im Westen als Individuen. Und dann kann man eben solche Dinge leisten, wie wir sie heute gesehen haben, dass 1000 Menschen im gleichen Moment das Gleiche tun.
Das Ergebnis war etwas Größeres, etwas Gewaltigeres, als was man bisher gesehen hat. Da haben Zehntausende offensichtlich monatelang trainiert dafür. Das war enorm teuer. Für wen wurde diese gewaltige Investition gemacht?
Von der chinesischen Führung her war das nach außen gerichtet, gleichzeitig aber auch für das eigene Volk. Es war in der Tat unheimlich teuer. Allein die Show heute Abend hat 100 Millionen Dollar gekostet. Aber die chinesische Führung denkt, das lohnt sich, weil diese Olympiade ein Symbol ist dafür, dass China wieder dort ist, wo es einmal war. Und das ist für die chinesische Führung ganz, ganz, ganz wichtig.
Sie haben es angesprochen, hier versucht sich eine Kultur zu erklären sozusagen. Gelingt das jetzt in dieser Phase dieser Olympischen Spiele, wenn man schaut, wie die westlichen Medien jetzt über China berichten? Oder ist Peking diese Begegnung bisher eher ein größeres Missverständnis? Westliche Werte gegen chinesische Realität?
Man kann es vielleicht so ausdrücken. Die Chinesen sind heute sehr selbstbewusst geworden durch ihre Leistungen in den letzten 30 Reformjahren. Und deshalb sagen sie in Sachen Menschenrechten, wir lassen uns nicht reinreden, aber wir können miteinander darüber diskutieren. Die Chinesen sagen zum Beispiel, wir haben in den letzten 30 Jahren 300 Millionen Menschen aus absoluter Armut herausgebracht. Und das ist doch auch etwas in Sachen Menschenrechte. Aber mit dem moralischen Zeigefinger kann man bei den Chinesen nicht weiterkommen.
Peter Achten, ich sprach mit ihm kurz vor der Sendung. Schweizer Filme sind, abgesehen von Dokumentarfilmen, entweder kommerzielle Kassenschlager oder aber sogenannte Studiofilme, die dann oft kaum einer sehen geht. Letztere, sogenannte Autorenfilme, soll der Bund künftig nach neuen Regeln fördern. Geld gäbe es demnach nur noch, wenn ein professioneller Filmproduzent hinter dem Projekt steht. Was Nicolas Bidot, Chef der Bundesfilmförderung am Filmfestival in Lugano, angekündigt hat, wäre ein radikaler Wechsel in der Filmförderung. Deres Filmredaktor Michael Sennhauser.
Dem kommerziellen Spielfilm gehe es relativ gut in der Schweiz, ebenso dem Dokumentarfilm, hat Bundesfilmchef Nicolas Bidot heute in Lugano verkündet. Sorgen macht er sich dagegen um den Autorenspielfilm, den sogenannten Studiofilm. Damit sind Filme wie Das Fräulein von Andreas Stacker oder Nachbeben von Stina Werenfels gemeint, also Produktionen, die nicht als kommerzielle Kassenschlager geplant werden. Solche Filme fänden zu wenig Publikum. Und das liege unter anderem daran, dass manche von ihnen nicht professionell genug produziert würden. Man müsse daher den Produzenten ins Zentrum stellen, im Dienst der Autoren. Und darum müssten die Produzenten mit mehr Mitteln gestärkt werden, sagt Nicolas Bidot.
C'est vrai qu'il faut mettre le producteur au centre, au service d'un auteur. Et vous avez raison, une des voies pour responsabiliser le producteur et lui donner aussi plus de moyens dans le domaine du développement, et bien je crois que ce sera de repenser Succès Cinéma dans cette direction.
Darum müsse auch die bestehende automatische Filmförderung Succès Cinéma angepasst werden, welche die Gelder derzeit noch mehr oder weniger gleichmäßig zwischen Autor und Produzent verteilt. Damit provoziert Nicolas Bidot den Verteilkampf zwischen Filmautoren und Filmproduzenten, wie er zum Beispiel in Österreich schon länger heftig tobt. Die Schweizer Autorenfilmer wehren sich entsprechend. Stefan Haupt vom Verband Filmregie und Drehbuch sagt:
Wir werden uns in keinster Weise gegen starke, gut ausgebildete, interessante, interessierte Produzenten und sind zur Teamarbeit sehr gerne bereit. Was wir uns wehren, ist, dass das Bundesamt für Kultur eigentlich die Politik für Arthouse-Filme neu nur noch mit den Produzenten definieren wird. Und wir vermuten auch im Hintergrund, dass das Bundesamt für Kultur, die Sektion Film, ganz klar einige wenige Produktionshäuser im Auge hat und nur mit denen die Produktion definieren will und die Kleinen außen vor lassen will.
Für viele Autorenfilme würde das neue System eine Stärkung bedeuten, sagt Nicolas Bidot. Für einige der bestehenden Filmautoren bedeutet es aber logischerweise das Ende ihres Universums. Und darum müsse man eine Nische offen halten für die Autorenfilme mit einem Budget unter 1 Million Franken, wie sie etwa der Westschweizer Lionel Bayer macht.
Pour certains auteurs, ça va renforcer leur film. Pour certains auteurs, ça risque un peu de casser leur univers. Et c'est vrai qu'il faudra laisser une place pour des films low budget, moins 1 Million en tout cas, avec un réalisateur auteur comme l'a fait Lionel.
Nicolas Bidot gibt aber auch zu, dass gerade in Österreich, wo dieser Kampf zwischen Autoren und Produzenten schon viel Kraft gekostet hat, ein paar geniale Experimentalfilme entstanden seien. Man müsse daher für ganz spezielle Filmprojekte weiterhin auch Autoren ohne Produzent zulassen.
Mais c'est vrai qu'on a des films expérimentaux autrichiens totalement géniaux et que aussi il faudra pour des films un peu particuliers laisser la place à un réalisateur sans producteur.
Wie so oft seit seinem Amtsantritt hat Nicola Bido damit eine Förderdebatte öffentlich gemacht. Heute hat er damit den öffentlichen, über die Medien geführten Schlagabtausch zwischen Filmautoren und Filmproduzenten eröffnet.
Michael Sennhauser aus Locarno. Wir haben mit AIDS leben gelernt. Aus der einst tödlichen Krankheit wurde eine chronische. Wir, das sind die Menschen in wohlhabenden Ländern. In ärmeren Ländern sieht das anders aus. Da ist AIDS immer noch tödlich. Weil es zu wenig Medikamente gibt oder weil den Betroffenen dafür das Geld fehlt. Und von den 40 Millionen Menschen mit HIV-Virus leben 38 Millionen in Entwicklungsländern. Global gesehen ist AIDS also nach wie vor ein gewaltiges Problem. Was dagegen zu tun wäre, darüber haben in Mexiko-Stadt in den letzten Tagen 23.000 AIDS-Forscher und AIDS-Aktivisten gesprochen. Eine von ihnen ist Annie Lennox, die frühere Eurythmics-Sängerin. ARD-Korrespondent Michael Castricius hat sie in Mexiko getroffen und mit ihr über die AIDS-Konferenz gesprochen.
Frau Lennox, Sie haben gerade mit Mexikanerinnen gesprochen, die HIV-infiziert sind und scheinen sehr beeindruckt zu sein. Welche Geschichten mussten Sie hören?
First of all, I asked people to put their hands up if they had been infected by their husbands.
Als erstes habe ich alle Frauen gebeten, die Hand zu heben, die von ihren Ehemännern angesteckt wurden. Drei Viertel hoben die Hand. Das hat mich wirklich erschüttert. Ich weiß, dass verheiratete Hausfrauen die größte Risikogruppe sind, aber wenn ich in die Gesichter dieser Frauen sehe, die darüber hinaus von der Gesellschaft bestraft und so schlicht zu Opfern gemacht werden, dann steigt in mir wirklich die Wut hoch.
And that makes me really angry, actually.
Was ist das Besondere an dem Verhältnis AIDS und Frauen?
You know, women are the mothers. Women are the nurturers. Women are the carers, and very often women are the sole supporters of a family, especially in Africa.
Frauen sind die Mütter, die Ernährerin, die Hüterin, oft auch die Seele der Familie, vor allem in Afrika. Wenn Frauen sich mit HIV infizieren, Kinder haben und keinen Zugang zur Behandlung, sterben sie meist. Die Familien bleiben allein zurück, verlassen, verwaist. Das bedeutet, dass Generationen von Kindern unter inhumanen Bedingungen aufwachsen. Und das ist die Zukunft vieler Menschen, die in chronischer Armut leben.
For many people living in chronic and endemic poverty is like that.
Was sind die dringendsten Aufgaben, die getan werden müssen für die infizierten Frauen?
Women in this position are facing tremendous difficulties in all ways, not only that they are struggling themselves to be healthy.
Diese Frauen sind enormen Schwierigkeiten auf allen Gebieten ausgeliefert. Nicht nur, dass sie darum kämpfen, gesund zu bleiben. Hinzu kommt, dass sie von der Gesellschaft bestraft werden. Sie leben ungeheuer isoliert, haben große Angst, offenzulegen, dass sie HIV-positiv sind. Wir müssen das Stigma der HIV-Epidemie aufbrechen. Wir müssen verstehen, dass es nicht nur schwule, drogenabhängige Fix- oder Sexarbeiter sind, sondern genauso die ganz normalen Hausfrauen, die an erster Stelle der Opfer stehen.
Very much happening now that ordinary women, housewives, are the first line victims of this issue.
Die AIDS-Konferenz hier in Mexiko, hilft die den Frauen?
This conference is extraordinary.
Diese Konferenz ist außergewöhnlich, etwas noch nie dagewesenes. Fast 25.000 Menschen aus allen Ecken der Welt kamen hierher mit unterschiedlichsten Lebenswegen und Erfahrungen. Sie haben diese Erfahrungen geteilt und verglichen, vernetzt, um Lösungen zu finden. Wir arbeiten nicht isoliert, sondern sind eine breite Bewegung. Das hier ist die globale Antwort auf die HIV-Epidemie.
This is a global response to the HIV/AIDS pandemic.
Wie sind Sie dazu gekommen, AIDS-Aktivistin zu werden?
First of all, I went to South Africa in 2003. I was invited to perform.
2003 wurde ich nach Südafrika eingeladen, um beim Eröffnungskonzert der Nelson Mandela AIDS-Stiftung aufzutreten. Diese Zeit war wirklich wie ein Universitätskurs für mich. Ich konnte mit eigenen Augen sehen, was chronische Armut bedeutet und was HIV/AIDS verursacht. In Kliniken, in Waisenhäusern, überall, wo Menschen direkt betroffen waren. Und ich beschloss, dass es meine Verantwortung ist, meine Stimme zu erheben, vor allen Dingen für die Frauen, die nicht das gleiche Gehör finden wie ich.
Especially for those women who don't have the kind of platform or the kind of voice that I have.
Die Sängerin Annie Lennox an der AIDS-Konferenz in Mexiko befragt von ARD-Kollege Michael Castricius. Es ist 18.34 Uhr, bald 35. Statt des Dossiers kommt jetzt die Wiederholung der Sommerserie vom Mittag. Fast 2000 Kilometer in zwei Tagen. Auf seiner dritten Etappe auf der Reise nach Wichita ist Peter Vögerli von Virginia durch Kentucky bis nach Missouri gefahren und hat sich an Truckstops darauf geachtet, wer so seinen Weg kreuzte. Es waren eine Truckerin, zwei Truckerpfarrer und Linda mit ihrer über 70-jährigen lebenslustigen Mutter auf einem Trike, einem violetten dreirädrigen Motorrad. Die Reportage On the Road to Wichita.
Men walking along the railroad track.
1900 Kilometer westwärts in zwei Tagen. Blaue und graue Schilder mit der Aufschrift I-64, I-65, I-70, US-62. Blaue und graue geschwungene Schilder, die kurz im rechten Augenwinkel auftauchen und vorbeihuschen. Die blauen für die Autobahn, die Interstate, die grauen für die Highways. 1900 Kilometer westwärts in zwei Tagen sind ein guter Anlass, Bruce Springsteens Song The Ghost of Tom Joad in den CD-Player zu schieben. Den Song über den Protagonisten von John Steinbecks Roman Die Früchte des Zorns, jenes amerikanische Epos über den großen Trek der Farmer in den 1930er Jahren aus den großen Ebenen, zum Beispiel von Kansas oder Oklahoma nach Westen, nach Kalifornien, ein Trek aus purer Verzweiflung, eine Flucht vor dem Verhungern, weil Dürren, Sandstürme und die Weltwirtschaftskrise den Farmern die Lebensgrundlage entzogen hatte. In dieser Sommernacht, 70 Jahre später, bewegt sich eine lange Kette von roten Rücklichtern über die I-64 nach Westen. Ja, wahrscheinlich überzieht in diesem Moment ein ganzes Netz roter Lichter das gesamte Land kreuz und quer. Es sind die roten Blutkörperchen des American Way of Life, des Traums von Bewegung, Fortschritt, weiter. Alles bewegt sich und alles bleibt gleich. Wendy's, McDonald's, Holiday Inn, Comfort Inn, Motel 6, Days Inn, überall wird man von derselben unverwechselbar amerikanischen Infrastruktur empfangen, ob in Maine oder in Texas oder ja sogar in Guantanamo. Offenbar überzieht jedes große Reich sein Imperium mit einer unverwechselbaren Infrastruktur, baulichen Duftmarken, von den römischen Kastellen bis zu den amerikanischen Tankstellen. Zu denen, die ständig unterwegs sind, gehört Dana, eine Truckerfahrerin. Man wähle diesen Beruf, weil man entweder vor etwas davonlaufe oder auf der Suche nach etwas sei.
Well, they say that people choose to drive truck because they're running from something or running to something. I was running from an abusive relationship. I was being stalked at my present job.
Sie laufe vor ihrem Ex-Partner davon, der sie tyrannisiere und verfolge.
How can you find me? I'm never in the same place more than 10, 12 hours. It provided me safety and shelter. The local police departments, they say they'll do something and then their hands are always tied.
Sie sei nie länger als 10, 12 Stunden am selben Ort. Die Polizei habe sie nicht schützen können. Bewegung bringe Sicherheit. Früher sei sie Krankenschwester gewesen und habe auf einer Bank gearbeitet. Dass sie einen Truck fahre, darauf komme ihr Ex-Partner nie.
When you have a woman that worked in a bank and prior to that worked in a hospital as a nurse, you're never going to think to look in a truck driving industry for a nurse or a banker, you know. So he's going to be checking banks, he's going to be looking at hospitals.
Eine Frau als Truckerfahrerin?
8 years ago, it was hard. We got all the rude comments. Couldn't get directions or information on the radio. Shut up, go cook me dinner, is what we heard.
Geh nach Hause, Abendessen kochen, habe es vor 8 Jahren geheißen, wenn sie über Funk nach Routen gefragt habe. Nur rüde Kommentare. Damals, vor 8 Jahren, als sie diesen Job begonnen habe, sei ihr nachts auf Parkplätzen Angst und Bange gewesen.
You know, I mean, I used to worry.
I'm not gonna lie. 8 years ago, I worried. That's why I got dogs.
Angst und Bange vor Truckern, Angst vor suspekten Subjekten, die rumlungen, Angst vor einem Massenmörder, der 107 Frauen auf Truckerparkplätzen umgebracht habe, inzwischen aber gefasst sei.
Bruce Mendenhall, he was killing women. Female truck drivers and female prostitutes at the truck stops. And they finally caught him. They've tied him to 107 women. Since they locked him up, I don't have that worry no more.
Heute lasse sie sich von einem Trucker zum Wagen begleiten, wenn sie Angst habe. Und dann seien da noch ihre zwei kleinen Hunde mit den spitzen Zähnen, die zwei Monster, Honey und Boomer.
See those two monsters staring at us? Honey and Boomer.
Honey und Boomer begleiten Dana immer. Anders als ihre zwei Töchter, die sie nur jedes zweite Wochenende sieht.
Every 2 weeks for a weekend. I can't afford to go home any more than that. If I go home any more than that, take some food off the table. Can't have that.
Mehr liegt nicht drin, sonst gibt's nicht genug Essen auf dem Tisch. Can't have that. Denn die hohen Benzinpreise sind schlecht fürs Geschäft. Vergangenes Jahr habe sie $69,000 verdient. Dieses Jahr sei sie auf bislang knapp 12.000 gekommen und könne froh sein, wenn es Ende Jahr 25.000 seien. 2,5 Mal weniger als 2007.
Last year I made 69,000 and right now year to date I'm barely at 12,000. So I might hit 24, maybe 25,000 for the year.
Das sind Existenzsorgen. Und für die fühlt sich Bob Holt zuständig, der drinnen im Truckstop über Lautsprecher eine überraschende Ansage macht.
Good evening, drivers. We will have a fellowship meeting in the chapel at 7 o'clock. Everyone's welcome. Thank you.
Um 19 Uhr Treffen in der Kapelle. Truckers Chapel steht auf dem Wohnwagen mit dem weithin leuchtenden Neonkreuz und drinnen befinden sich 18 Stühle, ein Podest, zwei Fahnen und natürlich ein Kreuz.
This is our mission field that we're in a parking lot where all the trucks come in and park.
Das ist unser Mission Field. Hier auf dem Parkplatz des Petro Truck Stops in Kingdom City, Missouri, sagt Bob Holt. Truck Stop Ministries, für die Bob arbeitet, ist eine Organisation von christlichen Laien, die an 70 Raststätten in 28 Bundesstaaten Trucker betreut. An diesem Abend hat Bert Dienst.
Oh, pleased to meet you.
Der Mann war 36 Jahre lang Truckerfahrer und hat unendlich viele Meilen auf dem Buckel.
In 30 some years I'd say probably 6 to 7 million.
Rund 10 Millionen Kilometer. Nun ist er als Prediger kaum zu bremsen. Drei Trucker sind an diesem Abend gekommen, philosophieren fast schon, zum Beispiel über das Gleichnis vom Senfkorn. Bert spricht ganz offen davon, wie bei ihm Krebs diagnostiziert wurde, wie er durch seinen Glauben, gemeinsames Beten, durch Handauflegen gerettet wurde. Einer der Trucker mischt sich ein und unterstreicht, dass Glaube, Handauflegen nicht sinnloser Hokuspokus sei, dass Sprache nicht machtlos sei, sondern Berge versetzen könne. Doch konkret werden die Trucker beim Benennen ihrer Sorgen nicht. Viele reden offenbar nur in Andeutungen zu den Helfern von Truckstops Ministries, Andeutungen allerdings, die man versteht.
Some of them have family problems. Some of them have health problems. And some of them just have problems of loneliness or you know, the temptations to sin is probably greater in the trucking industry than any I know of. I drove for about 36 years, so I know most of them.
Die Trucker hätten familiäre Probleme, gesundheitliche Probleme, Probleme mit der Einsamkeit und, wie Bert sich ausdrückt, mit der Versuchung zu sündigen. In keinem anderen Job sei diese Versuchung so groß. Er wisse, wovon er rede, 36 Jahre sei er Truck gefahren. Bert weiß auch, dass der Mythos vom Trucker, der sein eigener Boss ist, nicht stimmt. Der Verkäufer, der Käufer, die Autobahnpolizei, die Bosse in den Büros, die ihm vorgeschrieben hätten, wann und wo er zu sein und welche Route er zu wählen habe. Er habe nie in seinem Leben so viele Chefs gehabt wie beim Fahren.
Let me tell you something. When I was driving, I never had so many bosses. The people I loaded for was my boss. The people I delivered to was my boss. The highway patrol was my boss. I had bosses sitting in the office telling me when to go, where to go, and how to get there. And you know, everybody is your boss.
Ein harter Job. Er sei schon auf Bauernhöfen angekommen, auf denen die landwirtschaftlichen Produkte, die er laden sollte, noch auf den Feldern gestanden hätten, erzählt Bert. Man esse schlecht, man schlafe wenig, man wird müde in diesem Job.
I have gotten to a place already to load produce in California, and it was still in the field. It wasn't even picked yet. And then they want you to deliver it on their schedule. And you don't eat proper. You don't rest proper, and you get tired. You really get tired.
Aber diese Geschichte soll nicht mit einem traurigen Bruce Springsteen enden, sondern mit zwei verrückten Frauen, Mutter und Tochter, die auf einem violetten Trike, einem Motorrad auf drei Rädern, samt Anhänger von Illinois nach Kentucky fahren.
I'm a wild woman, what can I say?
Oh, I've got red hair from her.
Sie habe rote Haare von ihr, erklärt die etwa 50-jährige Linda vielsagend und zeigt auf ihre Mutter auf dem Sozius. Und die stellt sich gleich selbst vor.
Ruby K. Grigsby.
Und Ruby K. Grigsby, über 70 Jahre alt, startet gleich ein Gespräch. Genauer, einen Flirtversuch.
Mother, go pay for the gas.
Doch der Tochter ist das zu viel. Sie will weiter. Zahl jetzt das Benzin, interveniert sie und dann startet sie den Motor.
Die Reportage von Peter Vögele auf seinem Weg von Osten ins Zentrum der USA nach Kansas. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Urs Bruderer, für die Nachrichten Eva Gammerte. Am Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.